Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Peter Gisling, am Anfang dieser Woche sind in der Moskauer Untergrundbahn 2 Bomben explodiert. Jetzt seit gestern Abend liegt ein Bekennervideo vor von dem Doku Umarov. Wir haben vorher ein Porträt gehört von dem. Ist denn jetzt klar, wer die Drahtzieher sind hinter dem Ganzen? Da bleiben Fragezeichen.
Nein, man geht schon davon aus, dass er es ist. Man hat das schon vorher angenommen gehabt. Behörden haben schon immer Gemut gemacht, eben der Doku Umarov stecke hinter diesen beiden Anschlägen. Und die böse Zungen, die in den letzten Tagen immer wieder darüber gerakelt haben, der FSB, also der russische Geheimdienst, könnte allenfalls selber hinter diesen Anschlägen stecken oder jedenfalls davon gewusst haben im Vornherein. Die sind jetzt Lügen gestraft worden. Also, ja, man geht davon aus, er ist gesehen und er hat eben auch angedroht, noch weitere Attacken auszuüben.
Und ist dann in Bezug auf die beiden Attentate von Anfang der Woche unterdessen alles, was irgendwie nötig und sinnvoll ist, zu klären, geklärt? Oder gibt es da immer noch eine Reihe von Fragen, wo sind, wie das genau gelaufen ist und wer und wie beteiligt war?
Es sind noch sehr, sehr viele Fragen offen. Gesucht werden nämlich 3 Begleitpersonen, die offenbar nicht sehr südländisch, sondern eben sehr slawisch sollen aussehen und wo die beiden Selbstmordattentäterinnen sollen begleitet haben in die beiden Metrozüge, die aus dem Südwesten von Moskau dann ins Zentrum gefahren sind.
Jetzt kommt also, dass die Attentate kommen irgendwie aus dem Kaukasus raus. Und ich habe mehrfach versucht, mir ein Bild zu machen, wo die unten haben Karten angeschaut, aber wirklich hängen geblieben ist in dem kleinräumigen organisierte Gebiet nicht geblieben. Es ist etwa 1000 Kilometer von Moskau weg. Kann man dann auf einen kurzen Nenner bringen, was dort unten eigentlich los ist und das Problem ist, Peter Gisling?
Ja, wir haben es seit Anfang der 90er Jahre eigentlich mit einem Bürgerkrieg zu tun dort, vor allem auf dem Territorium von der Teilrepublik Tschetschenien mit einer grossen Gewaltspirale. Und da hat man wirklich nicht den Eindruck, dass es irgendwie in nächster Zeit könnte ruhiger zu und her gehen. Und wenn wir zurückschauen, eben das Russische Reich hat unter dem Zar eben seinerzeit schon den Kaukasus unterworfen gehabt. Und dann am Schluss des Zweiten Weltkriegs, wo die Deutschen dann bis in den Kaukasus vordrungen sind, hat der Stalin ganze Völkerschaften deportiert nach Kasachstan, also zum Beispiel das ganze tschetschenische Volk. Die haben dann erst später wieder zurückkommen, die überlebt haben. Und während der ganzen Sowjetunion ist einfach der ganze Konflikt zwischen den Völkern im Kaukasus und dem übrigen Russland ein eingefrorener Konflikt gewesen. Dann 1991, beim Zerfall von der Sowjetunion, hat der damalige russische Präsident Boris Jelzin eigentlich alle Teilrepubliken aufgefordert hatte, doch jetzt quasi zur Autonomie zu greifen. Und das hat dann seinerzeit der tschetschenische Präsident Dudajew da, hat Tschetschenien zur unabhängigen Republik erklärt. Und das ist dann doch zum ersten Tschetschenienkrieg gekommen von Russland. Russland hat natürlich die Republik nicht verlieren. Und die russischen Truppen, die dort eben Krieg geführt haben, die haben das auf eine äußerst brutale Art und Weise gemacht. Und jetzt haben einfach die Islamisten, die dort sind, eben relativ gutes Brot. Sie sind attraktiv für Leute, die dort im Kaukasus einfach kaum eine Zukunft sehen. Und wirtschaftlich sieht es eben auch sehr schlecht aus in diesem Gebiet, weil im Grunde genommen niemand gross bereit ist, dort zu investieren.
Jetzt sind aber Bombenplätze da in Dagestan, wo, wenn ich das richtig sehe, auf dem Atlas östlich davon ist. Also es ist nicht nur Tschetschenien, sondern das ganze Gebiet irgendwie betroffen, wo in den Konflikt gezogen worden ist und nicht mehr rauskommt.
Ja, man kann eigentlich sagen, der Kaukasus, also das Gebirge, das geht quasi von Westen nach Osten, vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen Meer. Und einfach entlang vom Höhenzug vom Kaukasus haben wir verschiedene Republiken, Karatschai-Tscherkessien, dann Kabardino-Balkarien, das ist das Gebiet, wo der Elbrus liegt, Nordossetien, dann Ingushetien, Tschetschenien und schließlich Dagestan. Und überall dort brodelt es im Moment. Und Anschläge, das muss ich sagen, das gibt es einfach praktisch jeden Tag, wo ich heute Morgen jemandem gesagt habe, es sind schon wieder 2 umgekommen, dann hat ein Kollege von mir einfach so ein bisschen den Kopf geschüttet und gesagt, ja, Alltag, wie immer.
Und was kommt denn von dem Alltag dort im Kaukasus in Moskau an, wenn nicht gerade da selber ein Attentat ist?
Eben im Prinzip einfach jeden Tag die Nachrichten, muss ich vorstellen, das ist nicht einfach irgendein Gebiet, wo ab und zu etwas passiert. Dort sind auch im Moment über 20'000 Soldaten vom Innenministerium dran, im Grunde genommen Operationen durchzuführen gegen die bewaffneten Banden. Und da kommt es einfach praktisch jeden Tag zu ziemlich schlimme Gemetzel und auch Zivilpersonen eben werden da einmal in Mitleidenschaft gezogen. Beispielsweise, wenn die das Gefühl haben, aha, Das ist irgendeine Frau, die hat unter Umständen ein paar Extremisten oder mutmaßliche Terroristen Unterschlupf gewährt. Dann tut man deren einfach das Haus abfackeln. Also es geht sehr, sehr schlimm zu und her, was die Menschenrechtssituation anbetrifft.
Haben denn Sie, Peter Gisling, das Gefühl, in Moskau, wo Sie wohnen, leben Sie in der Hauptstadt von einem kriegführenden Staat? Oder merkt Sie denn dort selber, in Moskau nicht so wahnsinnig viel von dem?
Ja, wenn jetzt nicht gerade so ein Anschlag stattfindet oder stattgefunden hat, hat man überhaupt nicht den Eindruck, man sei im Krieg. Was man einfach merkt, ist auf der Strasse überall und vor allem bei den Metrostationen, und das ist ja schon vorher der Fall gewesen, also vor den beiden Anschlägen vom Montag. Die Polizei, die kontrolliert vor allem Fremde, und zwar vor allem sogenannte Schwarze, also Menschen, wo man den Eindruck hat, sie kämen aus dem Kaukasus, und dann auch Migranten aus Zentralasien.
Ist denn jetzt nach diesen Anschlägen von Anfang der Woche, sind die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden?
Ganz sicher sind sie verschärft worden. Was mir im Grunde nach mir aufgefallen ist, auch schon am Wochenende habe ich den Eindruck gehabt, die Polizei sei viel präsenter als sonst in den Metrostationen. Und jetzt sieht man sehr viel Polizei, auch mit Hunden und so weiter. Also es wird sehr klar kontrolliert. Aber wenn wir allein die Metro anschauen, ich habe ein paar Mal gesagt in meiner Berichterstattung, jeden Tag sind da rund 9 Millionen Menschen unterwegs in diesen Zügen, und die fahren alle 60 bzw. alle 90 Sekunden los in den Stosszeiten, und das sind unheimliche Menschenmengen, und die kann man natürlich kaum kontrollieren, die Menschenmassen, die dann da in die Metrostationen rein und auf die Rolltreppen runter in den Untergrund drängen.
Und wie tun sich dann die Moskauerinnen und Moskauer verhalten, wenn irgendjemand, wie Sie gesagt haben, jemand schwarz daherkommt? Meidet man den oder schaut man überhaupt oder nimmt man die gar nicht zur Kenntnis?
Das ist ein ganz trauriges Kapitel. Im Grunde genommen, sie werden einfach als Schwarze bezeichnet, und jetzt gerade wieder nach dem Anschlag, eben nach den Bomben vom letzten Montag, werden Menschen aus dem Kaukasus besonders skeptisch angeschaut. Man begegnet denen sehr, sehr feindselig, und das fördert natürlich auch nicht unbedingt ein friedliches Auskommen.
Brauchen Sie denn selber die U-Bahn jetzt nach dem Montag noch?
Ja, ich bin ein paar Mal wieder damit gefahren, wie im Grunde genommen alle Moskauerinnen und Moskauer. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, oder man hat alle haben eigentlich Angst, nicht nur vor Anschlägen, sondern weil eben die Metro auch sehr, sehr veraltet ist. Es könnte zu Unfällen kommen, zu einer technischen Panne auch mit verheerenden Folgen.
Ist denn die Situation, dass am Ende 1000 Kilometer von Moskau weg ein Krieg geführt wird, praktisch, ist das ein öffentliches Thema allgemein, wo auch politische Forderungen ausgeführt werden, oder wird da gar nicht gross geredet drüber, weil es ohnehin nicht viel bringt?
Doch, im Moment ist das ein sehr grosses Thema. Gestern Abend beispielsweise haben zwei Gedenkveranstaltungen stattgefunden in den Metrostationen am Kulturpark und an der Ljubljanka. Das war sehr bewegend gewesen dort. Es haben sich Tausende von Menschen dort getroffen, und ja, sie haben Blumen angelegt und viele sind in Tränen dort gestanden. Dann hat es gestern auch Demonstration gegeben, eine Kundgebung eigentlich von einer Jugendgruppe von der Putin-Partei in Jarosia, von der sogenannten Jungen Garde. Die Demonstration ist im Grunde noch schon geplant gewesen, zu einer anderen Demonstration, die überhaupt nichts zu tun gehabt hat, jetzt mit dem Terroranschlag, sondern die schon immer geplant gewesen ist für den gestrigen 31. März, nämlich Demonstration und Kundgebung von der sogenannten Bewegung 31. Das ist eine Gruppe, und die finde ich jetzt wichtig, wo seit ungefähr einem Jahr für Versammlungsfreiheit und Redefreiheit demonstriert. Und die heisst auch Bewegung 31, weil im Artikel 31 von der russischen Verfassung ist eben auch die Versammlungsfreiheit festgeschrieben. Und man tut es dieser Gruppe immer wieder verbieten, im Grunde noch dort zusammenzukommen, auf dem Triumphplatz. Abend gestern sind dann einfach die organisierten Leute von dieser Putin-Jugend dort gewesen, sehr pörtlich orchestriert, haben etwas gegen den Krieg gesagt und vor allem eben der Regierungschef Putin unterstützend. Außerhalb vom Zaun, also unterhalb von diesen Abschrankungen, die Polizei errichtet hat, sind auch ein paar ältere Leute gewesen, die eben gerne eigentlich die sogenannte Bewegung 31 unterstützt hätten. Und dort ist es dann auch zu wüsten Szenen gekommen mit der Polizei. Und ein älterer Mann, ich will das hier noch schnell einspielen, der sich eben dieser Kundgebung von der Bewegung 31 hätte anschliessen wollen, da hat mir gegenüber gesagt, er fand die Kundgebung von der regierungsnahen Jungen Garde von der Jedinaja Rossija als eine Provokation. Er kämpfe einfach dafür, immer wirklich freien Staat leben zu können.
Я хотел бы жить в свободной стране. А это провокация. Провокация нашей власти, которая боится за свои кресла. Боится, что будет гражданское общество, и им придется отвечать.
Die Kundgebung eben von der jungen Garde, von der Putin-Partei, die sich von der Regierung selber inszeniert worden, von einer Regierung, die sich jetzt eben um ihre Macht fürchte und um ihre bequemen Sätze und die auch Angst hege von einer zivilen Bürgergesellschaft in Russland. Und dann hier noch der Ton von einer Frau, die ebenfalls dort gestanden ist, und sie hat gemeint, ihr sei eigentlich klar, dass die schlimmen Bomben vom Montag letztlich nur jemandem nützen, nämlich dem Ministerpräsident Wladimir Putin, der sich ganz fest an seine Macht klammern darf.
Эти бомбы, да, они были только Путину выгодны. Кроме него они не выгодны никому. И что это не конец трагедии, это точно не конец.
Ja, und sie sagt dann noch, eben das, was wir bis jetzt erlebt haben in dieser Woche, dass sie sicher nur der Anfang sehen von einer ganzen Serie von Attentaten, von denen jetzt Russland in Zukunft noch heimgesucht werden.
Jetzt hat die Frau gesagt, sie rechnen damit, dass das Führungstum mit Medvedev Putin werde profitieren von diesen Anschlägen, weil sie sagen, wir könnten härter durchgreifen. Solche Formulierungen sind ja einigermaßen deutlich und ziemlich erschreckend gemacht worden und da reportiert worden. Stimmt denn das? Profitiert die Führung von dem?
Ja, ganz sicher. Es ist natürlich so, es hat in letzter Zeit verstärkt Demonstrationen, Kundgebungen gegen die Regierungspolitik. Boah, das hat ja gar nichts zu tun jetzt mit dem Krieg im Kaukasus. Und wenn jetzt die Regierung hier in Moskau eben in einer Art Krieg steht, dann kriegt die Regierung natürlich Unterstützung und man sagt, das sei überhaupt nicht adäquat, jetzt gegen so eine Regierung zu demonstrieren. Interessant ist auch an dieser Gedenkfeier, einer von diesen Gedenkfeiern, die gestern eben in einer von dieser Metrostation stattgefunden hat, ist auch Ludmila Alexejewa gesehen. Ganz wichtige Menschenrechtlerin, sie ist 82 Jahre alt, sie hat ein Fernsehinterview gegeben dort und plötzlich ist einmal auf sie zugegangen, hat ihr eine massive Ohrfeige gegeben. Und interessant auch, obwohl viele Leute dort gewesen sind und auch sehr viele Sicherheitskräfte, jetzt wird quasi nach dem Mann gefahndet, oder, wo die Frau attackiert hat, aber wird wahrscheinlich nicht verwünscht werden. Das ist auch eine Art Realität hier in Moskau, dass beispielsweise Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen einfach verfemt werden.
Sie haben gesagt, Peter Gisling, die Demonstrationen am 31. Amis vom Monat gäbe es seit längerer Zeit. Ist denn das eine Art ein Anfang von einer Zivilgesellschaft, wie man sie bei uns kennt, die öffentlich diskutiert wird? Wem das? Was macht die Regierungsrichtung und wenn etwas anderes? Kommt das dort in Russland langsam wieder Ruhe?
Man hat den Eindruck, in Kaliningrad, das war eigentlich ein erster Auftakt gesehen, am 30. Januar, hat es eine sehr grosse Demonstration gegeben von regierungskritischen Organisationen. 10.000 haben dort demonstriert und auch die Absetzung von Ministerpräsident Putin gefordert. Und dann hat es vor ein paar Wochen, am 20. März, hat es einen sogenannten Tag des Zorns gegeben und dann haben auch wieder verschiedene und an verschiedenen Orten eben Gruppen demonstriert gegen die Erhöhung der Importzölle für ausländische Occasionsauti, gegen die Erhöhung der sogenannten Wohnnebenkosten, gegen die Art und Weise der Umweltpolitik, die hier gemacht wird, oder eben beispielsweise gegen den Gouverneur in Kaliningrad, aber überall immer wieder auch gegen die Regierung vom Regierungschef Putin.
Jetzt ist ja das Russland in einer Krise, sicher in dem Krieg im Kaukasus, wo wahrscheinlich rein wirtschaftlich das Land nicht so wahnsinnig stark belastet, sondern auch die Wirtschaft in einer Krise. Wie äußert sich denn die, wie bereicht das die kleinen Leute?
Es trifft sie sehr, sehr, und sie haben einfach gelernt, mit so Krisen umzugehen. Sie werden vor allem unterstützt von Familienangehörigen. Wer kann, tut auch selber etwas anpflanzen, lebt gewissermaßen ein Stück weit auch von der Selbstversorgung. Und besonders schwer haben es natürlich die älteren Leute, weil die Rente, die länger wirklich kaum hin. Auf der anderen Seite muss man sehen, trotz der Wirtschaftskrise, der Ölpreis ist immer noch relativ gut, steht noch relativ gut da. Und es sieht nicht so schlecht aus ums russische Staatsbudget. Aber Russland lebt natürlich immer noch sehr stark von diesen Rohstoffexporten durch den Verkauf von Öl und Erdgas und fördert überhaupt nicht die Modernisierung von der Industrieproduktion. Oder etwas, was mich auch immer wieder erschreckt beim Einkaufen. Wenn man Nüsslisalat kauft, Tomaten, Kopfsalat und so weiter, alles wird aus Holland, aus Italien, aus Spanien importiert. Also Sachen, die man natürlich sehr gut auch im Land selber könnte herstellen. Und kleine Firmen, gerade in letzter Zeit jetzt, das sieht man, die machen immer mehr zu, weil die Behörden einfach unheimliche Schranken eingerichtet haben, weil sie es willkürlich Regime ist da gegenüber Geschäftsleuten, die ein bisschen etwas im Kleinen versuchen mit irgendwie einer kleineren Firma. Und im Grunde genommen steht sehr vieles still. Auch wenn ich da zum Büro ausschaue, zum Fenster aus, dann sieht man überall die Bauruinen. Man sieht, dass Moskau City auch ein riesen Stadtzentrum, das geplant ist, aber was im Grunde genommen auch im Moment nicht weitergeht mit den Bauarbeiten.
Heißt das, dass in Russland sich eine Spaltung abzeichnet zwischen denen, die haben, und denen, die keine Chance mehr haben, jeden zuzukommen?
Wirtschaftlich habe ich wirklich den Eindruck, es gibt eine ganz grosse Schicht von denen, wo es eben wirtschaftlich sehr schlecht geht. Eine kleine Mittelschicht ist dann vor allem in Moskau, in St. Petersburg anzutreffen, und dann gibt es die sogenannten Oligarchen. Und dann gibt es für mich auch noch eine zweite Zweiteilung von der Gesellschaft. Auf der einen Seite einfach quasi das Normalvolk und auf der anderen Seite die hohen Beamten, die Regierung, und die Leute haben im Grunde genommen fast nichts gemein mit der Normalbevölkerung von Russland.
Man liest immer wieder, der Alkoholismus habe in Russland wahnsinnig zugenommen, dass sich das Volk, sagt es jetzt ein bisschen salopp, durch und zu Tod sauft. Stimmt denn das?
Ja, das, vor allem die Männer, also wenn ich etwas sagen darf, das Durchschnittsalter vom russischen Mann liegt bei 57 Jahren.
Und das ist ein Volk vom Alkoholismus?
Ja.
Das ist eine Tradition in Russland. Die Rolle von diesen Superreichen, die Sie erwähnt haben, Peter Gisling, die Oligarchen, die Sie gesagt haben, haben denn die ein Image, das noch da ist? Oder sagen die Leute langsam, was geht's mit denen?
Die fallen im Grunde genommen nicht mehr so wahnsinnig auf, wie sie auch schon aufgefallen sind. Man kann sagen, die die Macht stützen, also die Regierung, die überleben relativ gut. Und wer eben von diesen Oligarchen die Regierung kritisiert, der sitzt entweder hinter Gitter oder ist ins Ausland exiliert.
Und ist denn die ganze wirtschaftliche Situation, die Sie jetzt geschildert haben, sehr drastisch, wird die zum Problem für die für das Führungsduo Medvedev, Putin, oder könnte die mit dem relativ locker umgehen?
Nein, sie können überhaupt nicht locker umgehen damit. Wie gesagt, es kommt jetzt immer mehr zu Demonstrationen Land auf Land ab. Natürlich, vor allem in Moskau werden im Grunde genommen regierungskritische Kundgebungen gar nicht erlaubt. Man versucht das zu unterdrücken, und die staatlich gelenkten Medien, die berichten konsequent auch nicht über solche Kundgebungen. Aber Russland hat natürlich ganz, ganz grosse Probleme in den sogenannten Monostädten. Und das sind Städte, die im Grunde genommen rund um ein Wirtschaftszweig umgebaut worden sind. Beispielsweise um ein Stahlkombinat, wo in einem ganzen Jahrzehnt im Grunde genommen oder im ganzen Jahrhundert kaum modernisiert worden ist. Und dort haben die Leute, die dort leben, in diesen sogenannten Monostädten, wirklich kaum mehr eine Chance, eine wirtschaftliche, und es zeichnen sich im Grunde genommen auch gar keine Alternativen ab, wie es irgendwie könnte besser gehen in diesen Monostädten. Also es sind ganz gewaltige Probleme, denen die Regierung gegenübersteht. Aber man muss sagen, auch jede andere russische Regierung wird natürlich diesen Problemen gegenüberstehen. Das sind wirklich Altlasten aus der Stalin-Zeit, sogenannte sowjetische Altlasten.
Muss man aus dem jetzt den Schluss ziehen, dass eigentlich die beiden Probleme nebeneinander da sind, im Kaukasus und die wirtschaftlichen Probleme, zuerst mal das zweite müsste angegangen werden, und das Kaukasus-Problem kann man dann später einmal noch lösen, oder ist das eine der Schlüssel zum anderen?
Ich glaube nicht, dass der eine der Schlüssel zum anderen ist, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man sich wirklich auch um die Befriedung von dem Kaukasus kümmert. Und auch dort wäre es eben wichtig, eine Art Vertrauen zu schaffen. Wenn wir nur ein bisschen in ein anderes Land schauen, nach Georgien, dort hat es auch abtrünnige Republiken ja gehabt, also Südossetien und Abchasien. Und der Präsident Saakaschwili von Georgien, der hat im Grunde immer den Fehler gemacht, hat diesen Republiken immer nur gedroht, er hat sie nie eingeladen, im Grunde genommen zurückzukehren ins Land nach Georgien und dort in diesem Verbund mitzumachen. Und so ist dann dort wirklich auch schliesslich zu einem Krieg gekommen. Und so hat Georgien auch die Republiken, die georgischen Teilrepubliken de facto verloren. Und Russland müsste im Grunde genommen, wie gesagt, Vertrauen schaffen können im Kaukasus, in Tschetschenien, in Dagestan, in Ingushetien und so weiter. Man müsste wirtschaftliche Investitionen können tätigen. Man müsste dafür sorgen, dass auch junge Menschen dort wieder eine Art Chance kriegen. Aber das Vertrauen ist im Moment so gestört, wie gesagt, wegen diesen russischen Sicherheitstruppen, die äußerst brutal vorgehen. Die foltern dort, brennen Häuser ab und so weiter. Und im Grunde genommen wird dort kaum jemand jemals zur Rechenschaft gezogen. Das sieht man ja auch bei diesen Klagen, die in Straßburg eingereicht werden gegenüber der Russischen Föderation. Und sind dann Sie? Muss man sehen, wenn ich das noch sagen darf, Russland oder beziehungsweise der Präsident Medvedev hat dann einen Vizepremierminister eingesetzt, der Alexander Chlobonin, sehr ein fähiger Mann, ein Manager. Er war früher noch Gouverneur in Sibirien, in Krasnojarsk, er war schon mal Generaldirektor von Nornickel. Und er sollte im Grunde genommen jetzt, oder hat den Auftrag dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen, eine Art Vertrauen zu schaffen. Aber auch so etwas kann nicht gut gehen, weil der Alexander Chlobonin, nur als Beispiel, der kommt überhaupt nicht aus dem Kaukasus, und der wird das Autorität natürlich von diesen verschiedenen Clanherrschern und auch von diesen verschiedenen kaukasischen Teilrepublikspräsidenten überhaupt nicht ernst genommen. Also da braucht es noch sehr viele Anstrengungen, wenn man die Situation im Kaukasus verbessern
möchte. Sehen Sie denn Leute oder Strömungen, die das anführen könnten, wo Sie davor reden, die nötig wären?
Ja, wenn wir das jetzt ein bisschen anschauen, quasi global, dann kann man sagen, es hat überall im Osten Schwierigkeiten gehabt, eigentlich seit dem Umbruch in den letzten 20 Jahren. Und die Länder im Grunde genommen, die eine demokratische Tradition gehabt haben oder kennt haben einmal früher, noch Tschechei und so weiter, Slowakei, DDR, die haben eigentlich relativ schnell den Systemwechsel können schaffen. Und das ist für Russland einfach völlig anders. Und da ist jetzt auch Stichwort Putin eben immer noch eine Generation an der Macht, die innerhalb von der Sowjetunion gross geworden ist. Der Putin ist Geheimdienstler gewesen im KGB. Und ich glaube, eine nächste Generation, vielleicht von jungen Menschen, die anders Sachen anschaut, die Generation könnte vielleicht wirklich die Chance haben, die Situation zu verbessern. Das Land braucht einfach sicher mehr Zeit, nur man darf die Zeit natürlich gewissermaßen nicht davonlaufen. Die Bildung, der Bildungsstand ist sehr hoch hier in Russland und wie gesagt, der Wille zu Frieden ist sicher auch hier in allen Generationen.
Aber die das machen, die kommen erst, die sind jetzt noch nicht an der Macht.
Ich habe den Eindruck, im Moment an der Macht nicht. Man redet immer wieder vom Präsidenten Medvedev. Der tönt immer wieder gewisse Sachen an, die hoffen lässt. Aber wenn man dann in Wirklichkeit schaut, was passiert, da sind wirklich keine Änderungen in Sicht. Leider ist das so.
Peter Wiesling, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.